Das lernst du auch im Sport, dass du, wenn niemand hinschaut, 100% gibst. Und das hat mir im Studium geholfen, dass ich dann einfach zu Hause mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey, morgen 8 Uhr wird gelernt bis um 10 und danach kannst du alles andere machen. Und sowas durchzuziehen dann, das sowas zu planen kann jeder, aber das dann durchzuziehen, das lernst du im Sport auf jeden Fall.
StudiCast, der Studentenpodcast von StudiBuch.
Der erste Profisportler bei uns im Podcast und dann gleich einen deutschen Meister. Simon Bayer hat uns besucht und so viel kann ich sagen, Deutschlands Nummer 1 im Kugelstoßen hat richtig einen rausgehauen. Er spricht natürlich ausgiebig über seinen Triumph, den Gewinn der deutschen Meisterschaft 2019. Aber wir reden auch über Olympia 2020. Für dieses Ziel schuftet Simon gerade noch fleißig und ich war wirklich beeindruckt von seinem klaren Geist, sein feines Gespür für den eigenen Körper und die eigene Leistungsfähigkeit und hatte großen Spaß, mit ihm diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, euch geht's genauso. Jetzt geht's los. Viel Spaß damit. Der amtierende deutsche Meister im Kugelstoßen, Simon Bayer, ist heute bei uns zu Gast. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Hi.
Letztes Wochenende waren deutsche Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik, aber ich habe deinen Namen nirgendwo gelesen. Warst du verletzt oder?
Ich war tatsächlich verletzt. Es war letzte Woche Dienstag, da musste ich die Trainingseinheit unterbrechen, wegen Mittelfußschmerzen. Wir haben die Problematik jetzt unter Kontrolle und ich musste einfach absagen, weil die Saisonplanung mit Olympia vor der Tür einfach höhere Priorität hat. Und der Winter ist immer eher so zum Testen da, was geht. Man ist insgesamt eher noch im höheren Volumen als im Sommer. Man ist noch nicht hundertprozentig leistungsfähig. Deswegen war das ein guter Test. Ich war vorbereitet, aber ich musste dann doch kurzzeitig absagen, was sehr schade war.
Aber Anfang Februar hast du ja bei einem Meeting in Sachsen einen fantastischen zweiten Platz geholt. Also da auf jeden Fall nochmal Selbstvertrauen getankt. Wir möchten dich mal im Schnellverfahren kennenlernen und starten mit ein paar Fragen, bei denen du dich entscheiden musst. Simon, Morgenmensch oder Nachteule?
Morgenmensch.
Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Krafttraining oder Cardio?
Krafttraining.
Deutschland oder Amerika?
Deutschland.
Letzte Frage, und da bin ich mal sehr gespannt auf die Antwort. 20 oder 21?
20 oder 21, wie ist das gemeint?
Vielleicht kommst du drauf, wie das gemeint ist, wenn ich mit einem bestimmten Datum anfange, nämlich dem 3. August 2019. Da war die Zahl 20 eine sehr bedeutende, nämlich 20 ja. Meter und 26.
21 natürlich.
Wir bleiben erstmal bei den 20, weil allein das eigentlich auch schon eine total spannende Geschichte ist. Und zwar an diesem 3. August 2019, da waren deutsche Meisterschaften in der Leichtathletik und da bist du deutscher Meister im Kugelstoßen geworden. Und ich würde gerne als erstes mal so ein bisschen diesen Tag Revue passieren lassen. Wenn du da morgens aufstehst in Berlin, hattest du da schon das Gefühl, heute geht irgendwie was? Hast du dich da irgendwie anders gefühlt?
Anders nicht. Also bei mir fängt es so an, so ein Tag, dass ich mich eigentlich relativ wenig mit so einem Wettkampf beschäftige. Erst so die letzten, also so 3 Stunden, 4 Stunden vom Wettkampf, da spüre ich sowas. Aber direkt nach dem Aufstehen kann ich das noch nicht hundertprozentig sagen.
Macht es auch was aus, dass das dann auf großer Bühne stattfindet? Medien sind da, Berliner Olympiastadion wird im Fernsehen übertragen oder warst du da relativ cool?
Ich war ziemlich cool, muss ich ehrlich zugeben. Also es gibt andere Wettkämpfe mit wahrscheinlich 100 von den Zuschauern und da habe ich deutlich größere Aufregung gespürt als an diesem Tag. Das hat damit zu tun, dass ich ein gutes Körpergefühl habe und wenn ich spüre, es geht was, dann bin ich nicht mehr nervös, sondern dann weiß ich einfach, heute ist mein Tag und nichts daran hindert mich.
Also du hattest dieses gute Gefühl?
Das gute Gefühl hatte ich, aber nicht gleich morgens nach dem Aufstehen. Da bin ich erstmal mit Frühstück beschäftigt. Also es ist immer wichtig, in den Tunnel zu gehen vor einem Wettkampf, um sich zu konzentrieren, aber nicht den ganzen Tag. Weil wenn der Wettkampf erst später ist am Nachmittag, dann sollte man erst anfangen, mittags um in den Tunnel zu gehen. Weil davor ist es einfach von der Konzentration dann nicht mehr möglich. Für mich persönlich.
Wenn wir dann Richtung Wettkampf gehen, hast du bei den deutschen Meisterschaften jetzt 6 Würfe.
Genau.
6 Stöße, muss man ja
sagen. 6 Stöße, ja.
Wie bist du da vorgegangen? Welcher Stoß war der wichtigste?
Der erste, weil oftmals bei so wichtigen Wettkämpfen ist es so, dass die Konkurrenz sich beeindrucken lässt, mehr als man denkt. Ich weiß es selber noch von den Jahren davor, dass ich mich von anderen beeindrucken lassen habe. Und jetzt habe ich einfach den Spieß umgekehrt. Und wenn du im ersten jemand, also einen raushaust, dann ist es in der Regel ein psychologischer Vorteil. Du musst aber trotzdem die Gegner ernst nehmen, weil ich habe zum Beispiel einen Trainingskollegen, Tobias Dahm, der wurde Zweiter. Der ist wahnsinnig guter Wettkämpfer, der kann immer im Letzten noch einen raushauen.
Okay.
Also das war der Einzige, wo ich wusste, der kann mich noch vom Tönchen runterhauen. Und erst nach seinem letzten Stoß wusste ich dann, ich bin wirklich deutscher Meister.
Ja, du hast ja gestartet mit 20:04, glaube ich. Und dann hast du aber tatsächlich beim sechsten nochmal richtig einen rausgehauen, obwohl vor deinem sechsten Wurf ja schon feststand, dass du das Ding gewinnst, oder?
Ja, ich weiß nicht, woran es lag, aber es war mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit diese Glückshormone in dem Moment.
Weil
Das hat mich.
manchmal gibt es ja das auch bei Sportlern, dass du dann, das sieht man ja häufig irgendwie bei großen Ereignissen, wenn dann feststeht, dann ist der letzte Versuch nur noch irgendwie Makulatur oder so. Da geht
Ja.
dann gar nichts mehr, aber du konntest es nochmal so richtig
Ja,
bündeln.
weil ich einfach noch mehr drauf hatte. Also die Leistung, die ich dort gezeigt habe, war jetzt keine Wunderleistung. Also das war für mich sage ich mal, im 95% Bereich. Also diese mega, mega Leistung. Also ich hätte mir eine 2060 zugetraut an
Okay.
dem Tag. Einfach von dem, was wir vorbereitet haben, was wir im Training einfach auch gespürt und gesehen haben. Und deswegen war ich auch selbstsicher, weil ich wusste, selbst wenn ich jetzt die Kugel nicht hundertprozentig, wir sprechen immer vom Treffen, ich habe die Kugel nicht getroffen. Das gibt es oft innerhalb der Kugelstoßszene. Man ist gut drauf, aber man trifft die Kugel nicht. So heißt es für den Außenstehenden, sieht es halt genauso aus. Aber ich habe die Kugel schon getroffen, aber ich habe einfach gespürt, da geht vielleicht noch mehr. Aber für das, was ich vorbereitet habe, war das völlig im grünen Rahmen. Also wir waren mehr als zufrieden, sage ich mal. Dass ich im letzten nochmal einen raushauen konnte, zeigt auch, dass ich stabil war.
Du hast gesagt, du hast noch ein paar Körner gehabt, paar Körner, um deinen Triumph mit einem Rückwärtssalto zu feiern. Das kann man sich auch nochmal anschauen bei ARD und ZDF in der Mediathek, da ist es tatsächlich noch drin. Das sah aber nicht so aus, als hättest du das zum ersten Mal gemacht, oder?
Nee,
Hast du dir das überlegt?
ja, also ich bin schon immer für irgendwas Lustiges am Start, aber ich habe tatsächlich das geplant gehabt. Ich wusste, dass ich Rückwärtssalto einfach drauf habe und deswegen habe ich mir das vor, ich glaube 2016 war das schon mal, bei einer deutschen Meisterschaft habe ich das schon mal gebracht. Dann 2017 bei der U23 Europameisterschaft habe ich das gebracht, das wurde dann im Eurosport übertragen. 2018 habe ich es nicht gemacht und 2019 habe ich es dann wieder gemacht, genau.
Bisschen Markenzeichen, muss man sich bewahren,
Ja,
oder?
auf jeden Fall. Also
Der eine zerreißt sein T-Shirt,
genau,
der
und ich mache einen
andere
Rückwärtssalto. Ja,
macht einen Rückwärtssalto.
da habe ich tatsächlich so den Nagel auf den Kopf getroffen, aber das war. Vielleicht war es beides. Also ich bin auch nicht doof, ich versuche auch mich irgendwie zu verkaufen im Sport. Aber ich mache das tatsächlich mehr, weil ich einfach Bock drauf habe. Weil genau das macht mich ja auch für mich selbst einzigartig, dass ich zu mir selbst stehe und einfach dann auch auf öffentlicher Bühne mich nicht verstelle oder so, sondern einfach mal zeige, was ich kann.
Aber diese 20,26 Meter sind ja jetzt passé. Es gibt ein neues Ziel und das heißt 21,10 Meter. Das ist nämlich die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Jahr oder zu den besten 32 Kugelstoßern der Welt zu gehören. Da ist ja dann ja, glaube ich, das Ticket auch sicher. Es gibt nur ein Problem gerade und das haben wir jetzt kurz vor der Folge nochmal auf die Agenda gerufen, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Corona, das könnte Olympia tatsächlich kippen.
Ja.
Was für Signale bekommst du da gerade?
Also es gibt von seitens dem Deutschen Leichtathletikverband erstmal nur Hinweise. Also wir Athleten bekommen Mails, wie wir uns verhalten in öffentlichen Plätzen, weil jetzt ist genau die Zeit, wo alle ins Trainingslager fahren. Ich fahre nächste Woche nach Türkei, beziehungsweise fliege, danach nach Zypern, dann nach USA. Also ich bin viel unterwegs. Also die haben uns einfach nochmal darauf aufmerksam gemacht. Also diese üblichen Hände desinfizieren und versuchen, Maske aufzuhaben in öffentlichen Plätzen und so weiter. Aber tatsächlich ist in Diskussion gewesen, dass wenn China zum Beispiel nicht innerhalb der Zeit, wo sie mehr oder strengere Kontrollen haben, das erfüllen können, eben von der Anti-Doping-Agentur, dann können die ausgeschlossen werden, weil sie dann nicht dieses Minimum an Kontrolle erfüllen, was dieses Olympische Komitee beschlossen hat oder eben diese Regeln innerhalb dieses Olympiazyklus. Und es kann auch vielleicht in Tokio, also Japan ist von China deutlich näher und da gibt es ja auch schon einige Fälle. Und es gibt, glaube ich, kein Sportfest der Welt, wo so viele internationalen Athleten auf einen Haufen sind und es ist schon ernstzunehmend. Ich habe es noch von keinem gehört, dass es abgesagt ist. Auf keinen Fall. Ich glaube, das wird ziemlich kurzfristig stattfinden, aber die Gefahr besteht, soweit ich
mitbekommen habe.
Müssen wir die Lage aufmerksam beobachten, was da so passiert?
Ja, also mich interessiert es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe eigentlich nur meine eigene Leistung vor dem Kopf. Ich denke gar nicht ans Endziel wie letztes Jahr. Ich habe gar nicht an die deutschen Meisterschaften gedacht, sondern einfach nur jeden Tag mich nochmal zu verbessern. Das nimmt mir auch den Druck weg.
Du bist wirklich jemand, der von Tag zu Tag schaut und
genau. Ist da ich plane gerne weit voraus, aber ich gucke gerne dann von Tag zu Tag und wenn die Olympischen Spiele abgesagt werden würden, trotz dass ich die Norm stoße, das müssen ja alle akzeptieren. Da bin ich ja nicht der Einzige.
Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass das Ganze stattfindet. Wie schnell hast du denn nach diesem Erfolg es geschafft, im August vergangenen Jahres dich wieder neu zu fokussieren? Also wieder frisch diesen Blick dann auf Olympia zu richten oder war der ohnehin die ganze Zeit da?
Also ich habe es mir so ein bisschen eingeredet. Klar, es gibt ja immer ein Umfeld, was man hat. Und das Umfeld ist oftmals schon entscheidend. Und treibt dich auch so ein bisschen in diese Richtung Olympische Spiele und Teilnehmer doch geil. Und irgendwann wird es zu dir der Gedanke, klar. Und so richtig neu orientiert, klar, vor der Saison dann, also im Oktober, was der ganze Trainingsaufbau beinhaltet, war halt dann im November in den USA, als ich mit meinem eigentlichen Trainer, Ryan Whiting, gesprochen habe. Da haben wir uns natürlich dann orientiert, was möglich ist. Zielsetzung, immer vor jeder Saison setzen wir uns neue Ziele. Aber so richtig Lust und so dieses Kribbeln, das fing bei mir erst vor ein paar Wochen an.
Okay.
Also das habe ich erst vor ein paar Wochen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, als die Wettkämpfe wieder da waren und so, was ich noch an Potenzial habe. Und es gibt nichts Spannenderes, wie sein Potenzial irgendwie auszubauen als Sportler und zu wissen, woran man arbeiten kann und muss. Und diese Neugier auch, das macht mich schon ziemlich heiß auf die Spiele jetzt dann.
Ja, arbeiten ist das richtige Stichwort. Du arbeitest in Stuttgart, Bad Cannstatt, also quasi hier um die Ecke. Wie oft trifft man dich da?
Aktuell 7-mal die Woche.
Wow. Und wie lange dann immer?
2 Stunden in der Regel. 2 Stunden. Ich versuche die Einheiten aktuell so zu gestalten. Also das ist jetzt seit dieser Woche so. Wir haben immer so Trainingszyklen und bis letzte Woche war noch die Wettkampfvorbereitung. Da trainiere ich dann ein bisschen weniger. Mhm. Einfach vom Volumen. Also ich bin im Prinzip weniger Stunden in der Halle und bin selten in der Halle von der Anzahl, aber ab dieser Woche 7-mal.
Der einfachste Gedanke wäre jetzt natürlich irgendwie so lange zu werfen, bis man die 21-10 packt, aber so wie ich dich anschaue, sieht man ja, da ist noch mehr dahinter, da ist ein ausgiebiges Fitnessprogramm drumherum da, so mal aus Interesse, was stemmst du da auf der Hantelbank?
Also Bankdrücken 220.
Ah. Wie?
bei Kniebeugen habe ich 250. Und dann gibt es ja noch die ganz entscheidenden für uns, sind dann die Schnellkraftübungen. Das sind dann so Reißen, da habe ich 135 momentan stehen. Umsetzen habe ich nie richtig getestet, da bin ich vielleicht bei 180 oder 175 oder so.
Wow.
Es klingt viel, aber innerhalb der Szene ist es eigentlich der einzige Wert, der wirklich okay ist, würde ich mal Bank behaupten bei mir. Also jetzt ja. Im Verhältnis zu der
Weltklasse. Bei den anderen willst du noch zulegen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber dazu muss der Rücken einfach passen. Also wir haben den Rücken jetzt lange aufgebaut, damit er hält, weil der ist bei allen beteiligt. Und Kniebeugen konnte ich lange nicht verbessern. Aber mit dem Training, das ist nicht nur Krafttraining, sondern das ist natürlich noch vieles mehr.
Welche Muskelgruppen sind denn wichtig? Also du hast gesagt, auch Schnelligkeit spielt irgendwo eine Rolle. Wie gehst du da vor?
Also bei uns ist es eigentlich in allem beinhaltet, was wir tun. Also wenn man jetzt das nur vergleicht für den normalen Fitnessstudiogänger, die arbeiten meistens zwischen 8 und 12 Wiederholungen oder teilweise 20, wenn sie ein bisschen Ausdauer machen. Und vom Gewicht gehen sie jetzt nicht viel höher. Da geht es Hauptsache gut aussehen und Muskelumfang. Bei uns beinhaltet nur eine ganz kleine Phase im Jahr diesen Aufbau, dass wir einfach ein hohes Muskelvolumen schaffen. Wir arbeiten deswegen im eher niedrigeren Bereich, also zum Beispiel 6x2 oder so, anstatt halt viele machen halt 5x10, aber in den Maximalübungen, die wir ausführen. Also alles, was viel Gewicht beinhaltet, musst du natürlich auch versuchen, so schnell wie möglich zu bewegen. Klingt komisch, aber muss man einfach, alles, was du tust, musst du versuchen, so schnell und wie möglich auszuführen. Also selbst wenn es 220 Kilo sind, solltest du schon bereit sein, dein Nervensystem so vorzubereiten, dass du das auch packst. Also diese ganze Saison über machen wir immer irgendwo irgendwelche Schnellkraftübungen, sei es mit Sprüngen, Sprints, Explosivübungen, da machen wir vielleicht auch nur 60% bei Bank. Also 60% heißt
vom Maximalgewicht, in dem Fall 220, dann mache ich halt dann mit 120 Kilo Explosivübungen oder so. Also das sind immer so Spielchen, das, was man im normalen Kraftraum oder im Fitnessstudio nie sehen würde, wo die uns auch oft für verrückt erklären, was wir machen. Wir haben auch teilweise Bänder im Einsatz, also wir die handeln mit Bändern, weil dann hast du so im Prinzip eine extremere Wirkung noch, weil je weiter du das Band nach vorne ziehst beim Drücken, desto anstrengender wird es. Mhm. Und so ist es beim Stoßen auch. Du musst noch im Prinzip diese letzten Zentimeter beim Stoßen rausholen und das machst du im Prinzip auch mit dem Band, dass du nochmal am Ende die Belastung gesteigert wird. Also man experimentiert rum ohne Ende, um noch schneller, noch aggressiver auch zu sein.
Das heißt, so die letzten 5%, wenn die Kugel deine Hand verlässt, das sind
ja so die, auch nur ein Beispiel war das. Ja. Also die Beine sind mit das Abstand wichtigste. Beine macht 70% aus. Also Oberkörper, das ist, wenn der stabil ist, ist schon mal eigentlich die Hälfte gegessen. Aber unten bei den Beinen, Fußgelenke, wir machen viel so Fußgelenksprünge. Also es sind viele Art von Reize, die wir immer wieder setzen. Und deswegen ist es wichtig, dass man eigentlich Mehrkampf gemacht hat. Mhm. Also als Schüler habe ich Mehrkampf gemacht und es kommt mir jetzt immer wieder zugute, weil ich einfach so eine Grundathletik habe und so ein Grundgerüst und alles, was jetzt kommt, passt irgendwie aufeinander. Also es ist wie so eine Pyramide, die sich dann aufbaut.
Bist aber auch jetzt immer noch jemand, der dann an vielen Stellschrauben irgendwie dreht. Und wenn man über Stellschrauben spricht, dann müssen wir über einen Mann sprechen, den du gerade schon hast anklingen lassen, Ryan Whiting. Er ist zweimal Hallenweltmeister geworden aus den USA. Persönliche Bestleistung 22,28 Meter, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Also zumindest mal jemand, zu dem man aufschauen kann. Du bist sogar noch weitergegangen und du trainierst mittlerweile mit ihm. Wie kam dieser Kontakt?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also
gerne.
2018 war ja das Jahr, wo ich mit meinen Rückenproblemen hatte und ich hatte auch ein bisschen Probleme mit meinem alten Trainer, den Arthur Hoppe. Davor war ich bei Peter Salzer, bei dem ich jetzt auch wieder betreut werde. Mhm. Arthur Hoppe hat mich im Prinzip physisch extrem weit gebracht. Er ist ein sehr, sehr guter Krafttrainer. Er hat mich einfach sehr stark gemacht. Er versteht auch viel von T-Stoß, weil er selbst T-Stoß gemacht hat. Und dann kam eben so am Ende, wo ich verletzt war, hatten auch Schwierigkeiten persönlich und so, aber das Spiel hat jetzt erstmal keine große Rolle gespielt und ich habe mich dann halt umgehört, was es noch so gibt an neuem Reiz. Und zufällig, natürlich als Fan von dem Kugelstoß, habe ich ja dem Ryan Whiting auch so gefolgt, also als er noch Athlet war. Mhm. Und dann kam zufällig mal ein Post von ihm, das heißt Desert High Performance, das ist seine Trainingsmarke oder sein Unternehmen, dass er jetzt da so ein Ding gründet. Und da wurde ich auch aufmerksam und so, und da habe ich das abgecheckt auf seiner Webseite, was da so gab. Video-Coaching, so wie so Pakete, die man buchen kann bei ihm, Personal-Coaching und zum Skype-Call, dass man mit ihm da redet. Und da habe ich das erste Mal Kontakt dann aufgenommen. Da habe ich mal einen Stoß geschickt und so und er meinte, da ist viel Potenzial und dann hat es zwischen mir und dem Arthur nicht ganz so mehr so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben und dann habe ich mich halt woanders umgeschaut und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, komplett nach seinem Plan zu trainieren, weil er halt eben auch viel Erfahrung hat als Athlet, weil er als zweimal Weltmeister, das ist ein sehr, sehr langer Weg, einen Kugelstoß Weltmeister zu werden, weil das Niveau einfach so abnormal hoch ist. Und der hatte auch oft Rückenprobleme und viele andere Probleme und mit diesem Erfahrungswert, es gibt zwar gute Ärzte, aber einen Trainer zu haben, der das Training auch demnach gestalten kann, sodass es dich voranbringt, aber einerseits dich nicht überlastet, gibt es nur wenig. Und das habe ich mit ihm gut geschafft. Genau, und der hat mich dann echt auch mental weitergebracht.
Wie sieht es dann aus? Bist du öfter mal in USA? Oder, weil er ist ja dann wahrscheinlich die meiste Zeit nicht vor Ort.
Ja, das ist, das nennt sich Ferncoaching. Das ist so, dass wir eigentlich alles über WhatsApp regeln und Mails. Mhm. Man hat regelmäßig halt Kontakt über ganz normales Schreiben. Er schickt dir den Plan per Mail, du guckst dir den an. Paar Übungen, die du nicht verstehst, schickst du ihm. Also ich habe so ein strategisches Vorgehen. Wenn irgendwie ein neuer Zyklus kommt, der geht meistens 4 Wochen, das sind oft viele neue Übungen. Das ist eben auch der neue Reiz. Das sind so viele neue Übungen gewesen, spezielle Übungen. Und genau, der schickt den Plan als Excel-Tabelle. Ich gucke mir das an. Day 1, Day 2, Day 3. Das sind halt so unter Tage ausgeteilt. Und dann gucke ich die Übungen raus, die ich nicht ganz verstehe. Ich gucke, okay, erstmal kann ich auf YouTube gucken, wie man die ausführt. weil auch die englischen und deutschen Namen, das ist so eindeutig, ist das wieder immer meistens nicht. Und dann frage ich ihn halt persönlich, schicke ihm die Fragen, dann schickt er mir die Übungen und ja, so über die Zeit läuft es. Und dann, wenn es dann zum Wettkampf geht, redet man meistens, wir machen meistens so einen Motivational Talk, kann man das so sagen. Also wenn da einfach 5 bis 10 Minuten, nicht immer, aber vor den großen Meisterschaften, nochmal reden, was möglich ist, was geht und dass ich einfach an mich glaube. Ja. Das ist so, das ist typisch amerikanische auch, so in der Leichtathletik auch diese Motivational Talks, also dass du einfach mal auch dir vor Augen führst, was du eigentlich auch geleistet hast und dass du eigentlich fast schon mit einem Stolz in den Wettkampf gehst, ohne Angst und auch dann reflektierst eben entsprechend, wenn es halt nicht gut läuft, musst halt auch dann arbeiten. Also man muss halt auch ehrlich sein. Wenn es halt nicht gut läuft, muss halt sagen, okay, soll ich den Wettkampf jetzt ja einfach nur mal mitnehmen als Erfahrung, weil zu viel Erwartung ist natürlich auch schlecht, wenn man einfach weiß, man ist nicht so gut drauf. Also da hat er mir mental viel geholfen und im Nachhinein war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Können wir denn von den Amerikanern ganz allgemein auch was lernen, so in Sachen Athletenförderung? Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte gern so diesen Bereich College durchlaufen, hätte gern irgendwie an der Universität Fußball gespielt, anstatt hier mühselig zu versuchen, mein Hobby und Schule bzw. später Studium unter einen Hut zu bringen. Machen die das da drüben besser? Ich meine, wenn man sich auch mal im Kugelstoßen anschaut, wer da so die letzten Jahrzehnte abgeräumt hat, dann waren das doch häufig die Amerikaner bei den großen Wettbewerben.
Also ist die Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Also um eins vorweg zu sagen, in Deutschland haben wir schon eigentlich ein gutes System, weil wir haben ein Vereinssystem und die Vereine, die leben halt natürlich von Leuten, die freiwillig die Arbeit machen. Das ist ja alles nicht hauptamtlich. Und da gibt es schon so Traditionsvereine wie bei mir Sindelfingen und so, die unterstützen einen schon echt mega.
Wie ist da der Austausch? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist wie ein Fußballverein eigentlich, wo man einfach auch irgendwie angestellt ist oder irgendwo halt einen Vertrag hat, wenn man dann Profi ist. Und sonst trainiert man halt bei irgendwelchen Trainingsgruppen mit oder so, wenn man noch im Nachwuchssport ist und so. Das ist das eine. Zum anderen haben wir noch die Deutsche Sporthilfe, die eben Athleten abfängt, die vielleicht auch wenig Aufmerksamkeit bekommt. Da ist Leichtathletik meiner Meinung nach relativ weit vorne, weil wir auch viele TV-Übertragungen haben und so weiter. Aber da gibt es ja noch viele Dinge wie Kunstradfahren und es sind sehr viele Sportarten, die man sich meistens, die man gar nicht kennt, sage ich mal. Und die Deutsche Sporthilfe, die lebt halt auch von Spenden und das Engagement auch von den Athleten, auch dafür Werbung zu machen ein bisschen. Und dann kann man auch, jeder kann spenden. Und den Sportlern kommt alles zugute. Also ich bin so dankbar, dass es die Deutsche Sporthilfe gibt. Und in anderen Ländern, wenn ich mir das anschaue, Frankreich oder Großbritannien, da gibt es dann manchmal so ähnliche Systeme, aber so richtig wie Deutsche Sporthilfe. Fällt mir nicht ein. Also Verein, Sporthilfe, finde ich gut. Ja. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, College wäre natürlich ein Traum, wenn man diese Motivation hat, sein eigenes Studium zu finanzieren. Die Sorgen haben wir ja zum Glück nicht, weil bei uns die Studienkosten vielleicht ein Fünfzigstel ist.
Das stimmt.
Wenn überhaupt. Also rein kostenmäßig kann man sich in Deutschland eigentlich fast immer ein Studium leisten. Das Problem haben die Amis halt auf jeden Fall, dass sie da nochmal eine Zusatzmotivation haben mit diesen Scholarships, die sie halt vergeben, also diese Stipendien, was ein Anreiz ist.
Die man dann kriegt für
gute Leistungen. Also rein vom System her. Und dann muss man noch dazu sagen, hängt es auch noch von den Landesverbänden ab. Also zum Beispiel im Baden-Württembergischen Leichtathletikverband, der hat relativ viel Trainer, der hat auch relativ viel Geld, kann man sagen. Also ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ich kenne die Details nicht, aber ich weiß halt, dass die auch noch zusätzlich, nur als Beispiel, wenn man aus der Jugend ins Erwachsenenalter geht, dann ist ja oft auch eine Umorientierung, dass man eine Ausbildung machen will oder ein Studium machen will und das muss ja alles finanziert werden. Und diese Übergangsphase, die fängt zum Beispiel der WLV, also der Württembergische Leichtathletikverband, fängt das ab und dann hat sie so ein, praktisch so ein, ja, so ein World-Class, das heißt irgendwie World-Class Support oder so und dann haben die eben zusätzlich noch finanzielle Mittel für so Fälle. Also das Engagement, wie du siehst, ist sehr groß, das finanziell irgendwie abzudecken. Aber klar, davon wirklich gut leben, da muss jeder Athlet für sich dann sorgen. Also, dass man private Sponsoren bekommt und so weiter. Und in den USA ist es mit dem College halt so, Volkssportart ist Football, bei uns ist es Fußball. Und jeder Footballer macht Krafttraining 2-3 Mal die Woche. Minimum. Auch schon im Highschool-Alter bis im College. Und für einen Kugelstoß oder für Wurf generell, also hauptsächlich Kugelstoß, ist halt Kraft mega entscheidend. Und deswegen ist USA so mächtig, weil die schon von Grund auf diese Grundausbildung haben. Also die haben, kann man schon sagen, eine Armee von starken Männern, die man eigentlich nur noch eine Kugel in die Hand geben muss. Und dann stoßen sie natürlich weiter wie unsere Armee, die nur Ball gekickt hat. So kann man sich das vorstellen. Das ist so meine Herleitung. Und in den USA ist es dann wiederum sehr hart, Profi zu sein. Also für mich wäre es sehr hart, Profi zu sein drüben. Also Profi heißt nicht irgendwie auf einer Uni zusätzlich, weil einfach das Niveau so hoch ist. Man hat dann die Entscheidung nach dem College, werde ich jetzt Profi, hänge ich mein ganzes Geld da rein, weil es so ein System wie bei uns gibt es nicht. Oder ich studiere halt noch einen Master drauf und so und gehe dann noch übers College finanziert da rein.
Du gibst schon das richtige Stichwort. Ich würde gerne zum Ende nochmal über dein Studium sprechen, beziehungsweise zunächst mal darüber, dass du erstmal eine Ausbildung tatsächlich gemacht hast und jetzt mittlerweile auch studierst, das heißt, du bist dann auch immer noch den Weg gegangen, neben dem Leistungssport dir quasi auch noch so ein bisschen zweites Standbein aufzubauen. Was hast du genau gemacht?
Also ich habe 2014 nach meinem Abitur hier in Stuttgart habe ich Fachinformatiker für Systemintegration angefangen. Mhm. Das ging von 2014 bis 2017 dann. Habe dann bei Renos Logistik gearbeitet als Systemadministrator im IT-Support. Und war dann immer im blockweise im Unterricht hier in der Berufsschule in Vaihingen. Und ja, das war eine ziemlich intensive Zeit. Also ich habe das unabhängig vom Sport gemacht. Es war auch nicht weit weg zum Glück vom Trainingsort. Aber ich habe, viele machen das dann so, die studieren dann oder machen dann eine Ausbildung als ja, so halb angestellt irgendwo, damit die das mit Sport kombinieren können. Ich habe wirklich 40 Stunden gearbeitet und habe dann den Sport noch gemacht. Also ich habe Vollzeitausbildung gemacht. Es ging nur, weil es relativ nahe war und im Büro, ja, das kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt körperlich sehr anstrengend ist. Also rein von der Erholung her, vom Training war es dann schon okay. Aber mental war es natürlich dann schon immer hart, sich zu motivieren, wenn man seit 7 im Büro ist bis 17 Uhr oder 16 Uhr und dann trainiert man halt noch 3-4 Stunden.
Ich meine, Leistungssport ist ja jetzt in, sag ich mal, den letzten 1,5-2 Jahren bei dir wahrscheinlich auch nochmal mehr in Fokus gerückt. Ich meine, du bist amtierender deutscher Meister. Du hast dich mittlerweile auch dazu entschieden, dein Studium in Esslingen, das du im Bereich Wirtschaftsinformatik gemacht hast, hast du umgewandelt so ein bisschen in ein Fernstudium.
Ja, also ich habe Wirtschaftsinformatik gemacht als Weiterbildung für mich persönlich. Als Fachinformatiker hat man schon so ein gewisses Grundwissen. Ich habe dann das Grundstudium gemacht in Esslingen. Also ich habe 2 Semester, Vollsemester dort studiert, habe das ein bisschen gestreckt aufgrund des Sports und habe dann so letztes Jahr so ein bisschen auslaufen lassen, bin jetzt im Urlaubssemester noch eingetragen, weil ich mich parallel umschule persönlich auf IT-Sicherheit und habe da auch schon mal ein Praktikum gemacht. Also nach meiner Ausbildung war ich dann mal in München für 2 Wochen, habe dann ein Praktikum gemacht als IT-Sicherheitsbeauftragter und beziehungsweise Architekt. Und da habe ich dann eben dieses Interesse nochmal wirklich aufgeweckt. Und das Studium war, finde ich, sehr, sehr, sehr gut in Esslingen. Es war einfach für mich aber nicht mehr möglich, so oft da zu sein. Wir hatten sehr viele Präsenzzeiten und diese ganzen Lösungen, wie man das macht und so weiter, die ganzen Fernunis haben das ja schon parat für Leute, die nebenher was machen. In Esslingen musste ich mir das so ein bisschen selber besorgen, den Stoff, und musste dann die Kommilitone nerven, wenn ich irgendwie nicht da sein konnte. Und dann hat es ein Ausmaß angenommen mit meinem Trainerwechsel, wo ich dann nach Phoenix immer 2-3 Wochen, 2-mal im Jahr war. Immer zur Hauptzeit vom Studium. Das war, und auch von den Prüfungen. Und Prüfungen in Esslingen schreibt man einmal, wenn man nicht da ist, gibt auch keinen Nachholtermin. Okay. Muss man wieder ein Semester warten. Also es waren dann so Sachen, an denen es gescheitert hat. Vielleicht hätte ich einen Bachelor auch gemacht in Esslingen, aber so nicht. Also nicht mit dem Aufwand, mir das alles zu besorgen. Aber ist halt eben auch eine Hochschule, die den Sport unterstützt, aber vielleicht nicht für Leute ist oder Athleten, die halt so viel unterwegs sind. Da ist halt dann eine Fernuni wahrscheinlich besser. Und das habe ich mir jetzt auch überlegt.
Du hast diese Mehrbelastung aber sowohl in Ausbildung als auch im Studium irgendwie mitgemacht. Hast du das Gefühl, dass die Eigenschaften, die beim Sport von großer Bedeutung sind, dir auch bei diesem, ich nenne es mal, zweiten Bildungsweg so ein bisschen zugutekommen?
Auf jeden Fall, ja. Man kann auch fast schon sagen, dass es auch andersrum ist. Also ich habe auch im Studium oder generell in Informatik viel für meinen Sport gelernt, weil ich bin jemand, der sehr strukturiert ist, aufgrund meines Sportes. Aber auch aufgrund meines Studiums bin ich auch im Sport strukturiert. Mhm. Also es ist so eine ganz gute Ergänzung. Und ich bin jetzt nicht der Mega-Student, also ich war jetzt nie ein Mega-Schüler. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, bevor ich ins Internat nach Stuttgart gegangen bin, Da war ich in der Schule sehr schlecht. Also als der Leistungssport aber angefangen hat, wurde ich auch in der Schule besser. Also man kann schon sagen, dass mich das ehrgeiziger macht, gelassener, ausgeglichener, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, das war schon die beste Entscheidung, dann in Esslingen da mal anzufangen, mal reinzuschnuppern, wie das so ist als Student. Weil im Arbeitervolk, das ist schon noch eine ganz andere Welt als Auszubildender. Und als Student ist es dann, finde ich, entspannter gewesen, aber im Sport war es dann herausfordernder, weil oft die Prüfungen auf einmal so da sind irgendwie. Als Berufsschüler ist alles so übers Jahr verteilt eher. Und als Student finde ich, das ist alles so konzentriert, denn die Prüfungsphase und die Kommilitonen rasten komplett aus, weil sie noch nicht alles gelernt haben und man lässt sich so ein bisschen vom Stress anstecken. Und das war für mich auch nochmal ein Argument, eine Fernuni zu machen, weil ich bin gerne alleine beim Lernen. Das ist typenabhängig. Also
Ja, ich auch, also
bin einfach
kann mich
gerne
total
alleine, ich mache auch zu
identifizieren.
Hause mein Zeug. Das lernst du auch im Sport, dass du, wenn niemand hinschaut, 100% gibst. Und das hat mir im Studium geholfen, dass ich dann einfach zu Hause mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey, morgen 8 Uhr wird gelernt bis um 10 und danach kannst du alles andere machen. Und sowas durchzuziehen dann, das sowas zu planen kann jeder, aber das dann durchzuziehen, das lernst du im Sport auf jeden Fall. Der Körper verzeiht ja sowas nicht, ja, du musst sowas machen.
Haben ja richtig viel gemeinsam, lernen gerne allein, drücken genauso viel beim Bankdrücken. Ne? Abschließend gefragt, was macht Simon Bayer am 4. August 2020?
Das Olympia-Finale, oder?
Genau.
Da werde ich in Tokio, nachdem ich ein paar Tage gutes Sushi gegessen habe, werde ich einen raushauen, hoffentlich.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich habe mich zu bedanken.